Ich möchte zu Anfang beten. Herr Jesus, und wir wollen dir so danken für den Grund, den wir in dir gefunden haben oder den du uns anbietest, ein festes Fundament, damit wir nicht wanken in diesen Turbulenzen unserer Zeit. Wir möchten dir so von Herzen danken, dass du hier in unserer Mitte bist, als der auferstandene Herr, als der, der lebt und regiert und der uns so persönlich kennt und mit uns reden möchte. Öffne unsere Ohren, öffne unser Herz. Lass uns verstehen, was du uns sagen willst, und begegne du uns in deinem Wort. Segne uns, Herr. Amen. Ja, mein Thema ist ein wenig anspruchsvoll vielleicht, denken Sie. Es geht um drei unwandelbare Faktoren. Das hat Francis Schäffer mal so genannt und mich hat das so fasziniert. Drei unwandelbare Faktoren im Leben des Josua und vielleicht auch in unserem Leben. Unwandelbare Faktoren, das sind ja Faktoren, die bleiben, die nicht vergehen, die Bestand haben. Ein 9-jähriges Mädchen hört, wie in einer Unterhaltung von Erwachsenen ein älterer Mann zu ihrer Mutter sagt: Ach ja, alles ist eitel. Das Mädchen fragt später die Mutter: Was bedeutet denn eitel? Die Mutter erklärt ihr den Zusammenhang. In diesem Gespräch war es so: Es bedeutet vergänglich, nichtig. Und der Mann meinte damit, dass alles vergeht. Darauf sinkt das Mädchen in großes Nachdenken. Und nach einiger Zeit geht sie durchs Haus, legt ihre kleinen Hände auf alles, was sie erreicht, und sagt: Du vergehst. Du vergehst, Sofa. Du vergehst, ihr Bücher. Und dann läuft sie schließlich aus dem Haus heraus in den Garten und ruft der Sonne und den Bäumen und allem, was sie sieht, zu: Ihr alle vergeht. Ihr alle vergeht. Und dann kommt sie zur Mutter zurück und fragt erschrocken: Mutter, vergehen wir Menschen denn auch alle? Und die Mutter antwortet ihr: Ja, auch die Menschen sind vergänglich. Nur Gott bleibt. Nur Gott bleibt ewig. Ist uns das eigentlich bewusst? Dass alles vergeht, alles vergänglich ist. Das erlebte auch das Volk Israel. Mose, der gewaltige Gottesmann, der große Führer des Volkes auf der 40-jährigen Wanderschaft durch die Wüste, aus Ägypten durch die Wüste, er war gestorben. Und viele fragten sich: Kann das so überhaupt noch weitergehen? Unser großer Führer ist tot. Doch grundsätzlich gilt: Menschen kommen und gehen. Gott allein bleibt als der Ewige. Gott selbst sorgte für den Nachfolger. Seine Sache bleibt nie halbfertig liegen. Sein Wort und Ruf trifft Josua, den er schon von langer Hand her auserwählt und vorbereitet hat. Josua erhält einen klaren Auftrag und ermutigende Zusagen. Es ist, als wenn Gott ihm sagen wollte: Josua, auch wenn alles vergänglich ist, alles der Veränderung unterworfen ist, es gibt drei Faktoren, die bleiben, die sich nicht verändern, die unwandelbar sind. Wenn du dich an sie hältst, wird dein Leben gelingen, wirst du den Auftrag erfüllen. Drei Faktoren, die bleiben. In all dem, was vergeht, auf die man sich verlassen kann. Der erste Faktor. Ja, wer das Buch Josua kennt, der weiß das schon. Aber ich sage es jetzt einfach, das ist Gottes Wort. Gottes Wort. Josua war circa 40 Jahre lang neben Mose hergewandert. Der junge Mann neben dem Älteren. Er wusste sehr genau, wie Mose gelebt, geredet, gedacht hatte. Er war sein Diener gewesen, aber nicht nur Diener, sondern auch Feldherr. In allen entscheidenden Situationen war Josua dabei gewesen. Doch jetzt, wo Mose tot war, hieß es nicht: Erinnere dich an alles, was Mose gesagt und getan hat, sondern achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz, und mit dem Gesetz ist einfach das Wort Gottes gemeint, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab. Gottes Hauptbetonung galt dem Buch, dem geschriebenen Gesetz, das Gott selbst dem Mose gegeben hatte. Das waren nicht nur die 10 Gebote, die das Miteinander des Lebens regelten und ordneten. Gott hatte sie eigenhändig auf Steintafeln geschrieben. Nein, Gott hatte dem Mose immer wieder die Anweisung gegeben: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch. Und so schrieb Mose das, was Gott befahl, in einem Zeitraum von circa 40 Jahren nieder. So entstanden die 5 Bücher Mose, der Pentateuch. Und als das Buch fertiggestellt war, befahl Gott, es soll an einem heiligen Ort aufbewahrt werden, zur Seite der Bundeslade des Herrn, und regelmäßig allem Volk vorgelesen werden. Gott forderte Josua zu 3 Dingen auf. Sprich darüber. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen. Denk darüber nach. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Handle danach, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Dein ganzes Tun soll davon bestimmt sein. Und dann sagt Gott, wenn du das tust, dann hat dein Leben ein großes Resultat. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und du wirst Erfolg haben. Das hört sich für uns Leute von heute seltsam an, oder nicht? Die Erfolgsrezepte dieser Zeit lauten ja ganz anders. Aber Gott hat es ihm gesagt: Wenn du über diesem Buch nachdenkst, wenn du es bewegst in deinem Herzen, wenn du danach handelst, dann kommst du ans Ziel, dann wirst du Erfolg haben. Und eindrucksvoll ist in diesem Kapitel, wie Josua es umgehend aufnimmt und umsetzt. Kein Aufschub auf später. Er tut sofort konkrete Schritte, müssen Sie einfach mal nachlesen in Josua 1. Und seltsam, Josua hatte keine Probleme damit. Er kannte ja Mose, den Schreiber des Pentateuchs. Er kannte Moses Stärken und Schwächen als Mensch, der auch Fehler machte. Und dennoch akzeptierte Josua das Buch als Gottes Wort, das er als solches achtete. Das Buch, die Schriftrolle, war für ihn Gottes Wort. Josua lebte sein ganzes Leben praktisch innerhalb dieses Rahmens der schriftlichen Offenbarung. Und diese Treue setzte er bis ans Lebensende fort. Und bevor er starb, beschwor er das Volk, das Gleiche zu tun. Lasst euch nicht davon abbringen, alles zu befolgen, was im Gesetz des Mose geschrieben wird. Haltet euch ganz fest daran und weicht weder nach rechts noch links davon ab. Josua 23. Weicht nicht davon ab. Und so hatte das Volk mit Josua eine bleibende Autorität. Es prägte ihr Denken und es prägte ihre Mentalität. Und in den praktischen Problemen des Lebens hatten sie einen objektiven Maßstab für ihre Urteile. Und dieser Maßstab galt in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Das letzte Kriterium in allem besteht darin, ob es in Einklang steht mit dem Buch. Und in dieser Zeit des Übergangs von dem großen Gesetzgeber Mose zu der Zeit danach hatten die Israeliten eben diesen Maßstab, eine sehr praktische Richtschnur. Und wir wissen auch, dass Josua weiter an diesem Buch schrieb. Das Buch wuchs. Heute haben wir nicht die Schriftrolle, aber wir haben die Bibel, die inzwischen ja noch sehr viel erweiterter ist, die das Alte Testament enthält und das Neue. Und wir merken, Josua lebte bereits so, wie bibelgläubige Christen heute leben. Denn das gilt auch für uns. Und Axel Kühner sagte mal, die Bibel ist das Buch für das Leben. Es ist ein Buch von Gott für den Menschen und zugleich ein Buch von Menschen für Gott. Es ist die Urkunde, also die ursprünglichste, elementarste Kunde der göttlichen Liebe zum Menschen. Es ist die Urkunde, also die erste, grundlegendste Kunde des menschlichen Lebens vor Gott. Ohne die Bibel wüssten wir nicht, wie Leben entstanden ist. Lesen Sie nach. Es ist die Urkunde, also die erste und wichtigste Kunde des Glaubens. Und der Glaube bringt die göttliche Liebe und menschliches Leben in Beziehung. Die Bibel deckt Zusammenhänge auf von Gott und Welt, Mensch und Leben, Bruch und Heil. Die Bibel ist die Ausrichtung des Lebens und bietet Orientierung für Herkunft und für Zukunft. Durch sie wissen wir, wo wir herkommen. Durch die Bibel wissen wir, wohin wir gehen. Die Bibel ist Orientierung für Weg und Ziel des Lebens. Und die Bibel ist Ausrüstung für das Abenteuer des Lebens, so sagt Axel Kühne. In ihr ist Nahrung und Kraft, Tröstung und Mut, Mahnung und Weisung, Herausforderung und Bewahrung. Nur wer sich mit seiner ganzen Existenz auf dieses Buch einlässt, wird die wunderbaren Gaben empfangen, die es enthält. Ist Ihnen klar, welchen Schatz wir in diesem Wort Gottes haben? und ich sagte schon, inzwischen sehr erweitert. Wir haben eine schriftliche Offenbarung und so bezeugt es Petrus. Wir haben eine noch festere Grundlage im prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten. Wie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht. Vor allem aber müsst ihr wissen, dass keine prophetische Aussage der Schrift aus eigener Deutung kommt. Denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil der betreffende Mensch das wollte. Diese Menschen wurden vielmehr vom Heiligen Geist gedrängt, das zu sagen, was Gott ihnen aufgetragen hat. Deshalb ist es Wort Gottes. Und deshalb können wir uns darauf verlassen. Und Jesus Christus ermutigt seine Jünger mit diesen Worten: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nie. Gottes Wort, ein unwandelbarer Faktor. Und Michael Herbst, der Professor für praktische Theologie, der sagte mal, und ich möchte es eigentlich nur unterstreichen: Ich möchte Ihnen deshalb Lust auf die Bibel machen. Sie informiert nicht, sie transformiert wieder und wieder. Sie verändert mich also. Irgendwo in unserem Tageslauf braucht sie darum ihren Platz, regelmäßig und stetig. Dazu muss ich meine Bibel haben, eine, in der ich auch zu Hause bin, in der ich Dinge anstreiche. Die bringe ich zum Gottesdienst mit, schlage die Texte auf, mache mir Notizen. Die lese ich, bis sie zerfällt, und ich bringe es nicht übers Herz, sie dann wegzuwerfen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, mir geht es auch so. Ich weiß nicht, wievielte Bibel ich hier habe, und wenn ich den Umschlag wegnehmen würde, dann würde sie auch zerfallen. Aber ich bin froh, dass der Umschlag noch hält. Drei Faktoren, die bleiben. Das erste war das Wort Gottes. Der zweite Faktor, die Macht Gottes. Und jetzt gehen wir nach Josua 3. Aber den Auftrag, den hat Gott ihm schon im ersten Kapitel gegeben. Zieh über den Jordan. Du und dies ganze Volk. Das war sein Auftrag. Hinter ihnen lag die Wüste. Vor ihnen das Land Kanaan, das Gott ihnen geben wollte. Das gelobte Land, in dem Milch und Honig fließt. Zieh über den Jordan. Das war der geforderte nächste Schritt. Und manchmal ist es so, dass der nächste Schritt am schwersten ist. Denn so heißt es hier in Josua 3, der Jordan führte gerade Hochwasser. Die ganze Talaue war überschwemmt. Also das sollen wirklich Originalbilder vom Jordan sein. Ich selber habe es noch nicht erlebt. Also die ganze Talaue war überschwemmt. Droben auf dem Hermon schmolz nämlich um diese Zeit der Schnee. Und der Jordangraben war von ungeheuren Wassermassen erfüllt, die alles mit sich rissen, was ihnen in den Weg kam. Ja, da stand das Volk. Keine Brücke, keine Furt war weit und breit zu sehen. Außer dem Wort Gottes hatten die Israeliten nichts in der Hand. Zieh über den Jordan. Konnte man sich auf das Wort Gottes verlassen? Klang das nicht wie Hohn? Haben sie sich nicht gefragt, Gott, was denkst du dir bei solch einem Befehl? Und man konnte sich auch die Einwände des Volkes gut vorstellen. Was wird mit unseren Kindern, mit unseren Alten? Was mit unserem Vieh, mit den wagen? Wie sollen wir da durchkommen? Nein, durch diesen Jordan zu ziehen, das ist doch Selbstmord. Sollten wir nicht lieber warten, bis der Fluss Niedrigwasser führte? Ja, warum mutet Gott ihnen das zu? Was war der Grund dafür? Er sagt es selber. Daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist. In dieser unmöglichen Situation den lebendigen Gott erkennen. Gott möchte immer wieder, dass wir sehen und merken, er ist da. Er steht nicht mit verschränkten Armen als ein unbeteiligter Zuschauer dabei und schaut zu, wie sein Volk unterwegs ist. Er nimmt Anteil an unseren Fragen und Nöten, an unseren Schwierigkeiten und Zweifeln, denn unser Gott lebt und unser Gott handelt. Und mit mächtigem Arm greift er ein in den Ablauf des Weltgeschehens. Er führt sein Volk und öffnet ihm Wege, wo niemand einen Weg vermutet. Nur, es war kein Weg zu sehen, der ans andere Ufer führte. Und doch gab es Worte Gottes. Und diese Worte verkündet Josua den Israeliten. Gott ermutigt sein Volk mit seltsamen Worten. Aber es waren Gottes Worte. Gott sagte Josua und Josua dem Volk: Sehe, die Bundeslade, man könnte auch sagen, sozusagen der Thronsessel Gottes, des Herrschers der ganzen Erde, so steht es wirklich da. Gott ist der Herrscher der ganzen Erde. Zieht vor euch her in den Jordan. Schon seltsam. Und dann geht es weiter. Und es wird geschehen. Sobald die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordans stillstehen, wird kein Wasser mehr nachfließen. Es wird abgeschnitten werden. Es wird stehen bleiben wie ein Damm. Jetzt müsste es bei Bibelkennern klingeln. Ja, das hatte Mose auch erlebt. Da kommen wir dann gleich noch drauf. Es wird stehen bleiben wie ein Damm, und so geschah es. Es bildete sich ein Zug von Priestern, die nahmen die Bundeslade auf, und sie gehen geradewegs auf das Flussufer zu. In gebotener Entfernung folgen die Israeliten. Immer noch änderte sich nichts. Die Wasserflut wälzte sich weiter dahin, auch ein Bild vom Jordan. Vielleicht haben sie einen Herzschlag gezögert. Aber dann, beinahe todesmutig, berühren die Priester mit ihren Füßen die braune, brodelnde Flut. Erst da begann das Wasser wie von mächtiger Hand bewegt zurückzufließen. Das Wunder geschieht. Und als die Priester mit der Lade ins Wasser eintauchen, da blieb das von oben herab fließende Wasser stehen. Es richtete sich auf wie ein Damm. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen festen Fußes auf dem Trockenen, mitten im Jordan. Und ganz Israel zog auf dem Trockenen hinüber. Ein Wunder. Haben Sie noch die brodelnden Fluten vor Augen? Ein Wunder, hier hat Gott die Hand im Spiel. Und interessant ist, dass an keiner Stelle der Bibel versucht wird, uns diese Wunder zu erklären. Gott gestattet uns nicht, in seine Werkstatt zu schauen. Ja, Gott tat hier etwas Erstaunliches. Gott trieb für Josua das Wasser zurück, wie er es vor 40 Jahren für Mose getan hatte. Es war genau dasselbe Zeichen, das er beim Austritt aus Ägypten gegeben hatte. Das gab er nun beim Eintritt ins verheißene Land. Das Zeichen, das am überzeugendsten bewiesen hatte, dass Gottes Macht auf Mose ruhte, wurde nun mit Josua verbunden. Wie hatte Gott zu Josua gesagt? So wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Und nun zeigte er auf dramatische Weise, dass das stimmte. Dasselbe Zeichen, jetzt, als sie das verheißene Land betraten, das musste sie zum Staunen bringen, zur Ehrfurcht und ihnen auch Gewissheit vermittelt haben. Gottes Macht war da. Eine unwandelbare Macht. Gottes Macht vergeht nicht. Sie bleibt. Und sie ist nicht nur da für eine bestimmte Zeit innerhalb der Geschichte. Es war die Macht des Herrn. Und Gottes Macht ist auch in unserer Zeit nicht geringer geworden. Es ist dieselbe Macht, die wirkte in der Vergangenheit, der Gegenwart und in der Zukunft, so sagt es Franziskus Schäffer. Und wir erinnern uns an ein Wort Jesu, da sagt er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das gilt bis heute. Die Gemeinde Gottes hat diese Kraft, während sie einer verlorenen Welt gegenübersteht, bis Jesus wiederkommt. Diese Macht verändert sich nicht, sie ist da. Und wir singen miteinander jetzt ein Lied, wo ein wenig unser großer Gott besungen wird. 453, du bist Immanuel, mit uns ist Gott. Drei Faktoren, die bleiben. Das erste, das Wort Gottes. Der zweite Faktor, die Macht Gottes. Und der dritte Faktor, der übernatürliche Führer. Josua 5. Die Israeliten sind beinahe kampfbereit. Jetzt geht Josua auf Erkundungsgang. Direkt vor ihm liegt Jericho. Scheinbar unangreifbar, eine der ältesten Städte der Welt. Von Jericho sagt man, es ist ein Meisterstück strategischen Festungsbaus. Von zwei mächtigen Wehrmauern umschlossen, von denen jede so breit war, dass sogar Streitwagen darauf fahren konnten. Jericho galt als unüberwindlich. Sie war mit den damaligen Kriegsmitteln nicht einnehmbar. Und in der flachen Niederung der Jordanebene war diese Stadt weithin sichtbar und sie verbreitete Furcht und Schrecken. Theo Sorg nannte sie einmal Jericho, die Urstadt der Welt, die Stadt von unverwüstlicher Lebenskraft, von nicht zu brechendem Widerstandsvermögen, die Stadt, die nicht nur für den Feind, sondern auch für Gottes Zugriff verschlossen ist. Jericho, das Bollwerk gegen Gott und die Menschen. Und vor dieser Stadt finden wir Josua, ob er allein sein wollte, allein, um mit Gott die Dinge zu bereden. Das war ja jetzt auch wieder ein ganz anderes Kapitel. Durch diesen mächtigen Fluss zu gehen und jetzt diese mächtige Stadt. Es brachen so manche Fragen auf. Wie sah der weitere Weg aus? Wie sollte er vorgehen, um dieses Land einnehmen zu können? Jericho kontrollierte den Weg ins Bergland. Jericho war ein strategisch wichtiger Punkt, ein wichtiger Handelsplatz. Wenn sie das Bergland einnehmen wollten, musste man Jericho überwinden. Denn von Jericho aus beherrschte es das ganze Land. Aber wie? Und dann heißt es in Josua 5, Vers 13, und es geschah. Und es geschah. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, sein Schwert gezückt in seiner Hand. Eine Begegnung, über die ein tiefes Geheimnis liegt. Bist du für uns oder für unsere Feinde? So tritt Josua ihm entgegen. Nein, ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Er war also schon vorher auch da, gegenwärtig. Voll Ehrfurcht fällt Josua aus sein Angesicht und sagt, ich bin dein Diener, was befiehlst du mir, Herr? Ziehe deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Wiederum eine Parallele zu Moses' Erfahrung beim Dornbusch. Es waren die gleichen Worte. Und es war derselbe Befehlshaber, der diese Worte 40 Jahre zuvor an Mose gerichtet hatte. Und ein Ausleger sagte, ganz bestimmt war es derselbe, vor dem später ein Aussätziger niederfiel und dankbar anbetete für das an ihm geschehene Reinigungswunder. Ganz bestimmt kein anderer als der Heiland, zu dessen Füßen Petrus in einem Fischerboot niederfiel und als seinen Herrn bezeugte. Und er ist der, von dem Johannes in der Offenbarung bezeugt, dass er der König aller Könige, der Herr aller Herren ist. Kein anderer als Jesus Christus, unser Herr und Heiland, kam, um in diesem Augenblick Josua zu begegnen. Ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Und Josua dürfte tief bewegt schnell seine Sandalen losgebunden und weggestoßen haben in dieser Erkenntnis, dass er jetzt, wie einst Mose, vor dem großen Ich Bin, der Ich Bin stand. Mose verbarg damals sein Gesicht vor demselben Gott. Und es war der Gott, der vor circa 500 Jahren Abraham erschienen war. Hatte nicht Mose es ihm gesagt, derselbe Gott, der mit mir gewesen ist, wird vor dir herziehen, Josua. Hab keine Angst. Josua hatte die Leitung des Herrn in der Wolken- und Feuersäule erlebt. Er war in der Stiftshütte gewesen, als Gott mit Mose gesprochen hatte. Er kannte also bereits denjenigen, der ihm vor Jericho begegnete. Warum kam er? Er kam, um ihm deutlich zu machen, ich bin der Befehlshaber über das Heer des Herrn. Es ist ein unsichtbares Heer, dem menschlichen Auge verborgen, das aber von Ewigkeit her den Thron Gottes umgibt und bereit ist, seinen Befehlen zu gehorchen und gegen einen satanischen Feind zu Felde zu ziehen. Und wir lesen im Wort Gottes mehrmals von diesem Heer. Jakob saß, als er aus der Verbannung zurückkehrte. Elisas Diener sah es, als in Dothan sie vom syrischen Heer umschlossen waren. Jesus sprach davon, als er von Gethsemane kam, dass ihm 12 Millionen Engel zur Verfügung ständen. Josua fiel vor dem großen Befehlshaber nieder, betete ihn an und nahm seine Führung an. Und dann sagte dieser Befehlshaber zu ihm, dieser Oberste des Heeres des Herrn: Siehe, ich habe Jericho und seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. Das muss ein überwältigender Augenblick für Josua gewesen sein. Und es war eine geschichtliche Wirklichkeit. Hier und jetzt derselbe übernatürliche Führer, dieselbe Person wie bei Mose. Mose war tot, aber der wahre Führer würde sein Werk weiterhin tun. Und so war es kein Wunder, dass die Mauern von Jericho fielen, ohne dass ein Kampf stattfand. Und der Oberste des Heeres des Herrn ist Jesus Christus, und er verspricht seinen Jüngern: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Haben Sie ihn, diesen unsichtbaren Führer, an Ihrer Seite? Haben Sie diese Gewissheit? Wir wollen noch ein Lied singen. Und zwar gibt es einen Anker in dieser Zeit. Es ist bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Ja, jetzt noch ganz schnell zum Schluss. 3 unwandelbare Faktoren. Noch ein Wort von Francis Schäffer. Wir in unseren Kämpfen im 21. Jahrhundert haben dasselbe Buch, dieselbe Macht und denselben Führer. Unwandelbare Faktoren, die bleiben bis in Ewigkeit. Und erinnern Sie sich noch an das Mädchen, von denen ich Ihnen am Anfang erzählte? Wie erschrocken hatte sie die Mutter gefragt: Vergehen wir denn auch? Und die Mutter hatte ihr gesagt: Nur Gott bleibt ewig. Aber ihre Antwort ging noch weiter, und die darf ich Ihnen nicht vorenthalten. Sie sagte nämlich noch: Und die Menschen, die seine Kinder werden und sich an ihn halten, auch die bleiben. Und das Mädchen überlegt, und dann ruft sie zu ihrer Mutter: Dann hilf mir doch, dass ich ein Kind Gottes werde. Dann hilf mir doch. Und Axel Kühner kommentiert dazu: Diese Sehnsucht, ein Kind Gottes zu werden und zu bleiben, wäre die beste Sehnsucht unseres Lebens. In allen Veränderungen und Wechseln des Lebens sollte das unser bleibender Wunsch sein, ein Kind Gottes zu werden und zu bleiben. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir so von Herzen danken, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dein Wort haben, dass wir deine Macht immer wieder erleben dürfen und dass du uns deine Führung anbietest. Du möchtest, dass wir zu dir gehören, dass wir an dich glauben und dich bezeugen als den Sohn Gottes. Du möchtest, dass wir Kinder Gottes werden und bleiben. Und so ermutige du uns für diese Woche, dass wir mit neuer Kraft und mit neuem Schwung hinausgehen und den Menschen von dem sagen, wer du bist, wie du bist und was wir mit dir erlebt haben. Segne du uns, Herr. Und Herr, wir bitten dich um deinen Segen. Wir bitten dich darum, dass du uns segnest und behütest. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.